Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Was bedeutet die Wien-Wahl jetzt konkret für die Parteien? Welche Koalition wird jetzt rauskommen? Das sind unter anderem Fragen, die ich jetzt dem Meinungsforscher IFTD-Chef Christoph Haselmeier stellen möchte. Und damit hallo.
Hallo, danke für die Einladung, Frau Chefredakteurin.
Fangen wir mit dem Ergebnis an, das ja manche überrascht hat, in dem Sinn, dass Michael Ludwig von den letzten paar Wahlgängen, die wir gesehen haben, also in Niederösterreich, in Salzburg oder in Kärnten, haben die jeweiligen Landeshauptleute je 10 Prozentpunkte verloren. Im Burgenland, bei der burgenländischen Landtagswahl, wo alle noch geglaubt haben, übrigens, dass Herbert Kickl Kanzler werden könnte, waren es um die 4%, 3,5-4%, und jetzt sind es knapp nur 2%, und eigentlich hat die Wiener SPÖ fast 40% geschafft. Ist das überraschend in Zeiten wie diesen?
Es ist natürlich beeindruckend, weil, wie Sie schon angesprochen haben, Regierende haben es generell derzeit nicht leicht, und Wien ist in der Twitter-Funktion in dem Fall, man ist Stadt, man ist gleichzeitig auch Bundesland, der Bürgermeister ist auch Landeshauptmann, und die Landeshauptleute und auch die Landeshauptfrau in Niederösterreich haben zwischen 3,5 und 10 Prozentpunkte verloren. Aber die Strategie und auch speziell der Wahlkampf war auf Michael Ludwig zugeschnitten. Michael Ludwig war in den Daten immer viel, viel stärker als die eigene Partei. Das heißt, er hat diese nach oben gezogen, und die Wahlkampfstrategie von der Wahlkampfleiterin, das ist die Barbara Nowak, sie ist Landesparteisekretärin der SPÖ, war grundrichtig, nämlich in die moderate Mitte zu gehen. Ein Vergleich zum Beispiel: bei der Nationalratswahl hat die SPÖ im Herbst noch mit Andreas Babler, der durchaus ja politisch linker positioniert ist, 29,77% gemacht, jetzt 10 Prozentpunkte mehr mit durchaus einem moderaten Mittekurs. Das heißt, da ist man mit dem Schneepflug durchgefahren.
Jetzt grundsätzlich haben Sie die Werte von Michael Ludwig angesprochen, aber natürlich, was man in Wien auch sieht, sieht man ja auch in anderen europäischen Hauptstädten, dass je urbaner der Raum, je offener wählen die Menschen eigentlich. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Lebensrealitäten, und deswegen tun sich offenbar manchmal Wiener Politiker schwer, gewisse Bundesländer zu beurteilen, aber sehr viele aus den Bundesländern tun sich offensichtlich sehr, sehr schwer, Wien zu beurteilen. Aber wie kann man diesen Gap schließen? Weil da gibt es ja offenbar zwei ganz unterschiedliche Welten.
Mit unterschiedlichen Strategien. Jemand, der im ländlichen Raum ist, ist anders anzusprechen, auch von der Kampagne, als Personen, die im urbanen Sektor wohnen. Und das zeigt sich immer mehr. Stichwort zum Beispiel auch Wien. Ja, da ist natürlich das Thema Migration, Asyl ein durchaus starkes. Aber im Vergleich zu den anderen Städten, vor allem Millionenstädten, die wir in Europa haben, in Österreich haben wir nur eine, und die heißt Wien, ist das Problem durchaus zwar hier, aber viel, viel geringer als zum Beispiel in Paris, als in Berlin, als in London. Ja?
Auch Paris, London und Co. wählen auch nicht rechtspopulistisch.
Nein, deswegen sage ich aber, es ist dennoch,
das tun eher
es ist niedriger.
Bundesländer oder jene,
klar,
auch Länder,
aber das,
Frankreich,
aber das Thema auch zum Beispiel in Wien ist, dass 45% der Wienerinnen und Wiener zumindest ein Elternteil haben, was Migrationshintergrund hat. Das heißt, da wächst man schon anders auf in den jeweiligen Kretzeln und hat dann einen anderen Zugang als in Bundesländern, wo man zum Beispiel relativ wenig Ausländeranteil hat. Da fürchtet man sich zum Beispiel viel, viel mehr.
Gut, das ist ein Klassiker, und da sind dann auch meistens Rekordquoten für rechtspopulistische Parteien. Das ist auch seit sehr vielen Jahrzehnten nichts Neues. Grundsätzlich eine Partei, die diesen Unterschied offenbar immer noch nicht verstanden hat, ist die Wiener ÖVP, ist sehr, sehr schwer abgestraft worden, hat es tatsächlich geschafft, sogar einstellig zu werden. Das hatte eigentlich niemand quasi geglaubt. Also niemand hat, also alle haben gewusst, alle Umfragen, dass es starke Verluste gibt. Die ÖVP hatte einfach auf Mini-FPÖ gesetzt und die ganze Zeit nur Zuwanderung, Sicherheit, Asyl, Integration und Co. gespielt. Hat sie dafür die Rechnung präsentiert bekommen?
Aus meiner Sicht ja. Die ÖVP ist in Wirklichkeit in alle Richtungen ausgeronnen. Natürlich für unsere Zuseherinnen und Zuseher, die ÖVP kommuniziert schon auch mit der FPÖ auf dem Wählermarkt. Aber wir kennen auch, genau, wir kennen das Schmied- und das Schmiedel-Prinzip. Ja. Da hat man dann den Schmied gewählt, und das war in dem Fall die FPÖ mit Dominik Knepp. Gleichzeitig hat man liberale Wähler vergrault, denen und auch junge Familien, die sagen zum Beispiel, die Bildung ist uns wichtig, die sind zu den Neos gegangen, denen die Umwelt wichtig war, das sehen wir auch in den Wählerströmen, sind sogar zu den zur Judith Büringer gegangen, die ja durchaus bürgerlicher zumindest aufgetreten ist als Vorgängerinnen von ihr als Wien-Chefin. Und wie schon früher angesprochen, die moderate Mitte auch zum Ludwig. Ich sage da immer liebevoll dazu, das sind so die Hofratswitwen im 18., im 19. Bezirk oder auch die Ottmar Karas Wählerinnen und Wähler in der Stadt. Mhm.
Gut, für die ÖVP ist es trotzdem schlecht ausgegangen. Kommen wir zu den Freiheitlichen. Die haben sich zwar fast verdreifacht, weil sie hatten ein historisches Tief mit 7% bei der letzten Wahl. Sie kamen zwar nicht heran an die 31%, die sie 2015 hatten. Also die FPÖ hatte so viele Stimmen verloren wie noch nie eine Partei in einem Wahlgang. 2020 hat jetzt so viele Stimmen dazu gewonnen wie noch keine Partei. Also da sieht man schon
genau,
die extremen, Schwankungen der FPÖ. Aber trotzdem scheinen sie eine gewisse gläserne Decke in Wien zu haben. Also bei der Nationalratswahl hatten sie in Wien knapp 21%, jetzt knapp drunter. Sehr viel weiter wächst das offenbar nicht, obwohl man ja annehmen müsste, gerade in Wien müsste ja die Angst eben vor mangelnder Integration, vor mangelnder Sicherheit, Teuerung, all diese Sachen besonders zuschlagen.
Ja, das stimmt natürlich, aber wie gesagt, die FPÖ tut sich generell alles, was städtisch ist, viel, viel schwerer. Ich habe schon gesagt, diese Twitter-Funktion, wo die Stadt Wien ist, ja, mit Bundesland und auch mit der Stadt. Das heißt, in den Bundesländern, im ländlichen Raum, ist sie deutlich stärker. Im urbanen Bereich tut es sich extrem schwer, wenn wir vergleichen, Landeshauptstädte-Vergleich. In Innsbruck knapp über 18%, in Linz um die 15% und sonst überall einstellig. Das heißt, da wird man sich schon auch was einfallen lassen müssen. Für mich spannend war eines, die FPÖ hat zumindest in diesem Wahlkampf erstmalig versucht, auch nicht nur gewisses Ausländerklientel ursprünglich anzusprechen, weil die Serben, das wissen wir, nicht die Menschen, die aus Ex-Jugoslawien per se kommen, sondern die aus Serbien kommen, da ist die FPÖ Nummer 1, aus Ex-Jugoslawien noch immer die SPÖ Nummer 1, aber man hat diesmal erstmalig versucht, auch die Türken anzusprechen, da ist noch immer, also Menschen, die in der Türkei geboren sind, jetzt aber in Wien leben und auch wahlberechtigt sind, die SPÖ klare Nummer 1, aber 21% haben hier schon die FPÖ gewählt. Das wäre vor 10 Jahren zum Beispiel auch noch nicht möglich gewesen. Erinnern Sie sich an die Plakate daheim statt Islam vor 10 Jahren und auch da versucht man...
Wenn man dem Kickl genau zuhört bei der Nationalratswahl, ist das nicht viel anders.
Ja, aber man hat jetzt nicht Islam auf die Plakate hinaufgeschrieben, zumindest ja. Aber man hat jetzt da versucht, und ich glaube, das ist der erste Schritt, hier in diesem urbanen Bereich auch ein neues Wählerklientel anzusprechen, so nach dem Motto, die hier sind und fleißig sind, wie sie es immer gesagt haben, möchten es ansprechen. Aber man tut sich natürlich sehr schwer im urbanen Bereich weiter.
Aber läuft die FPÖ dann nicht Gefahr, dass ihr umgekehrt das passiert, was der ÖVP passiert, wenn sie versucht, die anderen nachzuäffen, in dem Fall ÖVP die FPÖ nachzuäffen, wenn jetzt die FPÖ versucht, die SPÖ nachzuäffen, könnten dann nicht ihre Hardcore-Wähler, die überhaupt kein Verständnis mit dem Islam haben oder mit Zuwanderern aus diesen Regionen, schwer vor den Kopf stoßen, wenn sie diese Wähler zu buhlen?
Wird man sehen, ich glaube es final nicht, weil bei den meisten, man kann es nie ausschließen, aber bei den meisten bleibt dann hängen, so nach dem Motto, ja, wenn du hier bist, wenn du Steuern zahlst, dann ist das schon in Ordnung, ja, am Ende, also soll es einen kleinen Teil geben, wo man verprellt. Ich glaube, dass man am Ende aber mehr bekommt. Und wie gesagt, die Jungen, ja, haben ja ganz viel Migrationshintergrund. Es ist gerade auch eine Studie gekommen, in den Volksschulen erstmalig 41% Muslimenanteil. Also da kommt ja viel auch nach, das erkennt schon die FPÖ. Man wird wohl, wenn Sie jetzt sagen, einen Rechtsextremen, ja, bleiben wir dabei, den wird man vom Kopf stoßen, ja, drauf gepfiffen am Ende des Tages.
Naja, wir werden sehen, wie sich das dann bei der FPÖ auswirkt. Was in Wien auch interessant ist, ist, dass man eigentlich ziemlich deutlich sieht, dass 70% der Wähler Mitte bis Mitte links wählen oder sogar sehr weit links, weil sogar die KPÖ hat es auf knapp über 4% geschafft, zwar nicht den Einzug erreicht, aber trotzdem. Und dass das Potenzial von ÖVP und FPÖ gemeinsam nur bei 30% liegt. Das ist ja, das müsste ja eigentlich für beide Parteien ein Alarmzeichen sein und ob diese Strategien dann reichen?
Das muss ein Alarmsignal sein, wenn man HC Strache, der ja politisch mausetot ist und einen politischen Bauchfleck der Sonderklasse gemacht hat, mitrechnet, sind wir bei 31%, ja, aber de facto ist das maximale Potenzial 35 hier in der Stadt Wien. Deswegen muss man ja auch aus Sicht der FPÖ neues Wählerklientel speziell im urbanen Bereich auch ansprechen. Sonst liegt man das nächste Mal gar nicht bei knapp über 20%, sondern wieder auf 17% herunter. Stichwort demografische Entwicklung. Und die ÖVP muss auch wieder mehr in die Mitte rücken. Ja, Stichwort auch christlich-soziale Partei. Das hat man nicht gemacht.
Was ja interessant ist, weil man hätte ja eigentlich gedacht, Sie haben es vorher angesprochen, ÖVP und FPÖ sind kommunizierende Gefäße, aber eigentlich sind doch Rot, Grün und Neos kommunizierende Gefäße. Und wir hätten ja alle gedacht, naja, wenn die Grünen und die Neos stark sind, wird die SPÖ schwächer sein. In Wirklichkeit war das dann nicht der Fall. Wieso?
Die SPÖ war um eine Spur schwächer, ist noch immer ein Minus von 2,2%. Minus ist ein Minus quasi, und zwei Mandate weniger. Ja. Aber man hat weniger verloren, final, als dann viele geglaubt haben. Was war der Grund? Schlichtweg diese moderate Mitte-Positionierung, dass die ÖVP auch dass die SPÖ auch ÖVP-Stimmen am Ende
Mitte
bekommen hat.
Mitte links hat mehr dazu gewonnen, als
genau,
die SPÖ verloren hat.
Ja, so ist es. Und auch im Bürger ist die Frage, wo tun wir die Neos hin? Ja, die
deswegen
werden viele
Mitte
links. Ja. Also auch hier dem Wähleraustausch. Und auch die Grünen haben sich hier sehr gut auch positioniert mit dem Thema auch Lobau. Also das war kommunikationstechnisch, war da hier ganz viel richtig gemacht. Vor allem auch die Spitzenkandidatin, die Judith Büringer, hat überrascht in den Konfrontationsrunden, in den sogenannten Elefantenrunden, war ja davor de facto unbekannt, sagen wir uns ehrlich, hat aber dort eine recht gute Figur gemacht und dementsprechend auch das zweitbeste Ergebnis eingefahren.
Noch unbekannter waren ja eigentlich die Spitzenkandidatinnen der NEOS. Da hätte zumindest ich nicht gedacht, dass die so punkten können. Haben die gepunktet oder hatte eigentlich die Idee der NEOS und die Sehnsucht nach einer Fortsetzung von Rot-Pink bei vielen Wienerinnen gepunktet?
Die Fortsetzung von Rot-Pink bei den Wienerinnen und Wienern war die Nummer 1. Nummer 2 der Inhalt. Die NEOS sind die Partei, die am wenigsten von, in dem Fall waren es ja quasi zwei Spitzenkandidatinnen, abhängt, sondern mehr ich bin jetzt eine Jungfamilie, mir ist Bildung wichtig und so weiter, Großbürgertum, also auch dort in diesem Bereich fahren sie dort hinein. Und auch diese wirklich harte Rechtspositionierung der ÖVP ist am Ende auch den NEOS zugute gekommen. Also da können sie ihnen eine Pralinen schicken in die Lichtenfelsgassen 7. Dort ist die Parteizentrale nicht nur der Bundes-ÖVP, sondern auch der Wiener ÖVP.
Das ist richtig, vielleicht gibt es schon Blumen und Schokolade von den NEOS und vielleicht sogar noch von ein paar anderen. Wir werden sehen, die ÖVP kann es dringend gebrauchen. Die haben sich nämlich jetzt sogar noch gestritten, wer diese 9%-Partei übernehmen soll.
Aber da bin ich, da war gestern eine für die Zuseherinnen und Zuseher eine Kampfabstimmung. Fiegel, er ist der Bezirksvorsteher im ersten Bezirk gegenüber Resch. Er ist der Bezirksvorsteher auch im 19. Bezirk. Ja, die ist 12-12 ausgegangen. Aber das, was wir gestern Abend erlebt haben, ist eine massive Kampfansage gegenüber den NEOS. Ja, das ist durchaus ein Coup der Volkspartei und speziell vom Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck. Ja. Warum? Walter Ruck hat das beste Einvernehmen mit dem Wiener Bürgermeister. Man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass er die Verhandlungsführung übernimmt, dass, falls die ÖVP doch in eine Koalition kommt, dass Resch den Vizebürgermeister macht, der Herr Fiegel den Parteiobmann und die können sehr, sehr gut. Also wenn ich jetzt NEOS wäre, würde ich schwitzen. Und die SPÖ, die hat jetzt wirklich auch eine zweite ganz ernstzunehmende Option. Ja. Das hätten wir am Wahltag nicht geglaubt. Da sind wir alle ausgegangen davon. Jetzt kommt definitiv Wiederauflage von Rot und Neos. Das ist auch die Lieblingskonstellation des Bürgermeisters. Aber Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck, ich habe schon erwähnt, die können gut miteinander. Da passt kein Blatt Papier dazwischen.
Also ich wette dagegen, dass Rot-Schwarz kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende Rot-Pink rauskommen wird. Außer die fordern jetzt, ich weiß nicht was, wo die Roten dann sagen, okay, jetzt ist Schluss mit Lustig.
Die ÖVP wäre draußen gewesen mit Sonntag. Aber jetzt hat man eine ernstzunehmende Option.
Ich biete hier eine Live-Wette an, dass die ÖVP nach wie vor, nach gestern Abend erst recht, völlig draußen ist. Man kann nicht mit diesem Riesenwahlverlierer eine Koalition machen. Dazu kenne ich auch die Wiener Sozialdemokraten.
Ich bin ja der Meinung, erst recht, seit gestern Abend haben sie überhaupt die Chance, dass sie in eine mögliche Koalition kommen, also Frau Chefredakteurin.
Aber ich wette schwer dagegen. Ich verstehe die quasi.
Ich bin ja normalerweise nicht feig und wette natürlich. Weil ich ja auch glaube, dass die Neos tendenziell schon einen Vorsprung haben. Aber wie gesagt, auch die ÖVP wird das wirklich nicht ausschließen. Mhm. Die Grünen, die sind draußen, die hatten auch zwei Stadträte. Warum soll die SPÖ das hergeben, obwohl es ein sehr, sehr gutes Ergebnis für die Grünen auch war.
Bei den Grünen.
Ja. Aber bei der ÖVP bin ich nicht ihrer Meinung, weil ich ja die Hintergründe auch sehr gut kenne, der handelnden Personen.
Ja, ich auch.
Aber
eine parallel quasi Zusammenarbeit geben.
Sie meinen eine inoffizielle Koalition mit der Kammer in Wien, also in dem Fall mit der Wirtschaftskammer.
So wie es die letzten Jahre der Fall war.
Ja, warten wir mal ab. Also die sind jedenfalls, der Preis ist heiß. Der Preis ist heiß. Aber wisst ihr was, ich bin nicht feig. Eine Flasche Rosé. Wir geben uns die Hand. Ich glaube, ich werde sie zwar verlieren, aber ich bin mutig und ich sage, die ÖVP hat eine Option. Die SPÖ hat jetzt wirklich eine weitere ernstzunehmende Option. Aber eine Flasche Rosé trinke ich dann natürlich gerne mit Ihnen.
Gut, ich bedanke mich für das Interview und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.